Guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch auf der Lindenwiese. Ich begrüße euch in der Predigtreihe Kommunikation. Und ich begrüße euch heute in einem neuen Aspekt, der eigentlich eine Grundlage für eine gelungene Kommunikation darstellt. Der Thomas hat letzten Sonntag über die Jahreslosung gepredigt. Es ging um die Quelle, die es in unserem Leben geben kann. Und diese Quelle erfrischt uns, da sprudelt Wasser in unser Leben rein und dieses Wasser kriegen wir umsonst. Ein Wasser, das unseren Durst löscht, ein richtiger, echter Durstlöscher. Und heute, in dieser Predigt, werdet ihr merken, dass dieses Durstlöschen, dieses Wasser, auch ganz direkt mit unserem Thema zu tun hat. Es geht um vertrauensvolle Kommunikation und ich starte mit der Frage: Was ist Vertrauen? Was ist Vertrauen? Habt ihr eine Idee? Was ist Vertrauen? Keine Angst haben? Was ist Vertrauen noch? Hoffnung. Hoffnung auf was? Das funktioniert. Also, es hat ein Mann gerade einen Input gegeben. Es geht um technische Aspekte, ob was funktioniert. Das läuft. Sogar das läuft. Also, sehr automobil unterwegs. Geht es noch? Zuverlässigkeit, danke. Was ist Vertrauen? Ich? Bitte? Annahme. Vertrauen ist Annahme. Sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank. Alles ganz wichtige Aspekte. Wenn man das jetzt mal das ganz sachlich macht und nachguckt im Lexikon, dann steht da: Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich eine Sache so entwickelt, wie versprochen oder erhofft. Das ist Vertrauen. Vertrauen in einer Beziehung. Man heiratet einander, weil man denkt, ja, ich glaube, das wird gut mit der Person. Man geht in die Gemeinde, weil man denkt, ja, ich glaube, das wird gut in dieser Gemeinschaft, die bringt mich Gott näher und im Glauben weiter. Man geht in den Verein, weil man sagt, ja, die bringen mir jetzt endlich bei, wie ich, keine Ahnung, einen Linksaußenpass im Fußball besser schießen kann. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich eine Sache so entwickelt, wie versprochen oder erhofft. Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat in seiner Ansprache zum Jahreswechsel die Deutschen aufgefordert zu vertrauen. Zu vertrauen, dass der Staat tatsächlich es hinkriegt, eine Regierung zu bilden. Mittlerweile sieht es ja ganz gut aus. Es tut sich ja was. Wir sollen Vertrauen haben in den Staat. Hat er uns explizit aufgefordert. Tut ihr das? Wem vertraust du eigentlich heute Morgen? Gibt es eigentlich so etwas wie ein automatisches Vertrauen, so ein Urvertrauen, so ein Vertrauen, das wir einfach mitbringen in der Hosentasche? So etwas gibt es tatsächlich. So etwas nennt man soziale Reziprozität. Ich habe es einmal geschafft, das Wort, das reicht. Und das bedeutet nichts anderes, wie ich erwarte das gleiche Verhalten der Gegenseite, wie ich der Gegenseite entgegenbringe. Also Vertrauen gegen Vertrauen. Das hat der Mensch wohl in sich drin. Vertrauen gegen Vertrauen. Übrigens, Männer sind viel leichtgläubiger als Frauen. Gibt es Studien. Und die Studien zeigen aber, wenn eine Frau tatsächlich mal Vertrauen aufbaut zu einem anderen Mensch, dann vertraut sie intensiver. Sie ist dann großzügiger in dieser Vertrauensbeziehung wie der Mann. Der Mann glaubt praktisch ganz schnell was, aber es wird auch schnell erschüttert. Männer, es gibt noch was zu tun. Kinder haben ein Urvertrauen ihren Eltern gegenüber. Väter wissen das, wenn sie mit den Kindern rumtollen. Meine Kinder sagen, Papa, spiel Hubschrauber mit mir, dann muss ich mich auf den Boden legen, muss ich die Kinder nach oben stemmen und dann diesen machen, hin und her schleudern. Die haben so ein Vertrauen, dass ich sie jetzt nicht fallen lasse, sie mir im Kopf gegen den Schrank krachen. Die vertrauen mir, das ist Urvertrauen. Wem schenken Menschen Vertrauen? Kinder ihren Eltern? Auch da gibt es Analysen, wem Menschen vertrauen. Wissenschaftler wissen, wem du vertraust. Weißt du, wem du vertraust? Ich sag's dir. Du vertraust religiösen Menschen eher als Nichtgläubigen. Du vertraust Frauen eher als Männer. Du vertraust Senioren eher als Teenager. Und, Achtung, du vertraust braunen Augen eher als blauen Augen. Blaue Augen, es gibt nur einen Hoffnungsschimmer. Einen Hoffnungsschimmer, und der ist folgender. Wenn der Augenabstand der blauen Augen groß genug ist, dann ist das Vertrauen gleich wie bei den braunäugigen. Also, wenn du jetzt eine alte Oma bist und braune Augen hast, du kannst alles verkaufen, was du willst. Und noch was. Wir vertrauen Menschen eher, die ähnlich aussehen wie wir. Und das ist auch der Grund, warum Ausländer es oft schwer haben bei uns, überhaupt in die Gemeinschaft mit aufgenommen zu werden, weil sie eben ein bisschen anders aussehen. Wir vertrauen Menschen, die ähnlich sind wie wir und ähnlich aussehen, einfach eher. Jetzt stellt sich die Frage, dieses Vertrauen, das wir jetzt da schon kennengelernt haben, kann man das denn noch toppen? Können wir denn auch Vertrauen zu blauen Augen erlernen? Können wir denn Vertrauen in irgendeiner Form uns antrainieren? Geht sowas? Gibt es Vertrauen als eine gelernte Entscheidung? Dass man praktisch, wenn das und das und das passiert, dann können wir an diesem Punkt immer wieder von euch vertrauen. Gibt es sowas? Das gibt's. Das kann man sogar bei unserem Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist das, wenn du in deinem Leben einen Erfolg hattest und du merkst, dass du diesen Erfolg reproduzieren kannst, immer wieder. Das gibt dir enorm Vertrauen. Ein Torschütze im Fußball, der immer wieder merkt, er trifft dieses Tor. Oder Basketball, er merkt, er trifft diesen Korb. Oder, keine Ahnung, was du beruflich machst, oder keine Ahnung. Dann kriegst du Selbstvertrauen. Das ist wichtig. Und dann gibt es noch ein Fremdvertrauen. Und das ist die Zuversicht, dass die Mehrheit der Menschen Vertrauen belohnt. Untersuchungen haben gezeigt, dass du 8 von 10 Menschen tatsächlich vertrauen kannst. Also 8 von 10 Menschen würden das Vertrauen, das du ihnen entgegenbringst, auch tatsächlich wieder erwidern mit Vertrauen. 2 nicht. 2 wollen dich blöffen. Dieses Vertrauen ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil Studien auch zeigen, dass keinem Menschen immer zu vertrauen ist. Und das war für mich absoluter Hinweis, dass diese Studien ohne Christen gemacht wurde. Zumindest ohne Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben. Also es gibt ein Urvertrauen, das mich motiviert, in andere Menschen Vertrauen zu investieren. Das gibt's. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe, als ich so 15, 16 war, in den Sommerferien immer gejobbt, war in den Maschinenfabriken um Stuttgart rum, habe da mein Taschengeld verdient, hatte irgendwann ein bisschen Geld zusammen, habe meinen Freund geschnappt und habe gesagt, so, wir reisen in die große, weite Welt. Was ist das? Brainstorming? New York City. Okay. Dann sind wir nach New York City geflogen, New York gelandet, in den Bus gestiegen, das Budget war knapp, sind dann unter dem Tunnel durch, sind in Midtown Manhattan rausgekommen, Höhe, weiß ich nicht, 45. oder sowas, sind aus dem Bus ausgestiegen, wollten uns jetzt ein Taxi nehmen in unser kleines, günstiges Hotel. Und wie man in dieser Menschenmenge stehen kommt, ein Afroamerikaner auf uns zu und sagt, wo wollt ihr hin? Ja, Hotel so und so. Ich zeig's euch, ich gehöre zu diesem Hotel, kommt mit. Er schnappt unsere Koffer und irgendwie, wir haben dann kurz vertraut. Wir haben gesagt, okay, cool, machen wir. Wir waren 15, 16, war ich 17, keine Ahnung, wahrscheinlich war ich 17. Kommen aus der heiligen Welt, aus dem heiligen Korntal. Da geht es fast nur Menschen, denen du vertrauen kannst. Und dann komme ich nach New York City, nach Manhattan, Midtown Manhattan, steige aus, kommt einer auf mich zu, ich glaube dem alles. Und jetzt kommt's, wie ich dann hinter dem herlaufe, denke ich, Moment. Der hat jetzt unsere Koffer, ist angenehm. Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses kleine, super billige Hotel so viele Mitarbeiter hat, dass sie mir jemanden schicken können, die wussten überhaupt nicht, wo ich ankomme. Die können mir niemanden schicken. Es gibt so viele Port Authorities in New York City, nur einen großen nur. Und das passt nicht. Der hat mich angelogen. Versteht ihr? Und in der Sekunde war das Vertrauen dahin. Weil ich gemerkt habe, die Vertrauensbeziehung, die gibt es ja gar nicht, weil der mich angelogen hat. Und das ist eine wichtige Erkenntnis in allen unseren Beziehungen, die wir haben. Es ging gut. Wir haben dann unsere Karten raus, Stadtkarten, haben gesehen, ah, jetzt läuft er mit uns dahin, ah, jetzt läuft er mit uns dahin, jetzt ist es rauf, ja, es passt, passt alles. Okay, wie viel Trinkgeld geben wir ihm? Okay, gut. Es ging alles gut. Es waren ungefähr 400 Engel um uns rum, denke ich mal. Es ging gut. Es war ein fettes Stück Naivität dabei. Man lernt viel. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie es hätte ausgehen können, die Geschichte, wenn ich da heute darüber nachdenke, wie viel dunkle Seiteneingänge es gibt auf dem Weg zu diesem Hotel, wo der uns kurz rein, ausrauben, weiter, eure blöde Koffer könnt ihr behalten, eure Klamottengröße passt mir nicht, aber ich will was anderes. Versteht ihr? Das gibt so viele Dinge, die da hätten passieren können. Gott hat uns bewahrt, ich habe viel gelernt und das ist mir in der Predigtvorbereitung eingefallen, dass dieses Vertrauen zu diesem Führer in der Sekunde erledigt war, als ich gemerkt habe, der hat mich angelogen. Ich habe es nicht sofort gecheckt. Ich war überrumpelt, also ausstehen aus dem Bus, dachte, ja cool, da bringen wir uns da hin, alles gut. Wir befinden uns in der ersten Predigt zur Reihe Kommunikation. Und es geht heute um Vertrauen. Wem vertraust du? Wem vertraust du? Kommunikation, wissen wir alle, ist wichtig. Wenn du daheim gegen eine Wand schwätsch, dann kommt nichts zurück. Manche Frauen behaupten das ja von ihren Männern, da schwätzt man gegen eine Wand. Ich weiß es nicht, aber wer gegen eine Wand schwätzt, bekommt von ihr keine Antwort. Das heißt, da ist gar keine lebendige Kommunikation möglich. Auch keine lebendige Beziehung in keiner Form. Kommunikation ist absolut eine unverzichtbare Grundlage einer lebendigen Beziehung. Und jeder, der Beziehungen hat, auch hier in der Gemeinde oder im Verein, wo ihr seid, ihr braucht Kommunikation. Und manchmal können das Frauen viel besser wie wir Männer. Das merke ich, wenn ich meinen Kleinen in den Kindergarten bringe. Die Frauen, und die Männer werden gar nicht wahrgenommen. Vielleicht liegt es an mir, keine Ahnung. Aber man braucht Kommunikation. Und ich finde es Wahnsinn, wie meine Frau verknüpft ist. Ich finde es der Hammer. Meine Frau bringt in Sekunden alles raus, was wir irgendwie wissen müssen, wann welcher Bus wo abfährt für die Kinder da und wann der Geburtstag, Kindergeburtstag da anfängt. Sie kriegt das alles raus, es geht irgendwie so. Ding. Ach, Joachim, das ist da und da und da. Sie ist verknüpft, sie ist gigantisch verknüpft, sie kann kommunizieren. Und das hat meine Frau mir enorm voraus. Diese Kommunikation, die da einfach entsteht, die vertrauensvolle Beziehungen, die sie hat in alle Richtungen, perfekt. Die Steigerung in dieser Kommunikation ist eine vertrauensvolle Kommunikation. Und diese vertrauensvolle Kommunikation, die macht eine vertrauensvolle Beziehung, schlussendlich. Und das ist das Wertvolle. Die vertrauensvolle Beziehung, die erleichtert uns nämlich das Leben. Die erleichtert uns das Miteinander und die bringt eine unglaubliche Schönheit in unser Leben rein. Wir haben nur ein Problem. Unsere Kommunikation ist sehr angreifbar. Diese Kommunikation, die braucht ja unbedingt Vertrauen. Und ohne dieses Vertrauen entstehen Missverständnisse. Wenn ihr einem Gegenüber nicht vertraut, dann hat man dem ganz schnell Dinge untergeschoben. Ganz schnell Sachen, die er sagt, falsch interpretiert, in die falsche Richtung interpretiert. Es entstehen Unterstellungen, es entsteht einfach ein falsches Bild vom anderen auch, wenn man ihm nicht mehr vertraut. Und das hat ganz fatale Auswirkungen auf jede Beziehung. Fatale Auswirkungen auf jede Ehe. Fatale Auswirkungen auf jede Beziehung in einer Gemeinde, wie wir es auch hier sind. Wir müssen uns vertrauen können. Vertrauen ist der Sockel von guter Kommunikation und guten Beziehungen. Und die brauchen wir. Die brauchen wir. Und wie können wir jetzt dieses Problem lösen? Wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Wie bekommen wir Vertrauen in die Kommunikation rein? Was ist die Voraussetzung für ganz vertrauensvolle Kommunikation? Was ist das? Ich bin zu meiner Frau. Dorothee, was ist die Voraussetzung für vertrauensvolle Kommunikation? Antwort, wenn ich weiß, dass es der andere gut mit mir meint. Genau das ist es. Wenn ich weiß, dass der andere an meinem Gelingen Interesse hat, an meinem Wohlergehen Interesse hat, dann kann ich ihm vertrauen. Diese Katze auf deinem Schoß, die hat dir vertraut, dass es bei dir gemütlich hat und dass du nicht einen Handkantenschlag machst, sobald sie eingeschlafen ist. Wir müssen unser Gegenüber einschätzen können. Wir müssen das Gegenüber bewerten können. Wir Menschen sind absolut darauf angewiesen, den anderen bewerten zu können. Ihr wisst ja, ich bin Zahntechniker, ich beschäftige mich viel mit Zähne. Ich lese da auch viel drüber. Und ich weiß, dass der Mensch, wenn er einen anderen, ein Gegenüber, das allererste Mal sieht, innerhalb von 2 Sekunden entscheidet, ob er diesem Mensch das Urvertrauen entgegenbringt und wie er ihn einschätzt. Du guckst jemand anders an, gehst rauf, tschuk, zum Scheitel. Da wäre er bei mir erstmal total verwirrt, weil er den gar nicht mehr findet. Und dann geht es runter zu den Zähnen. Du beurteilst die Zähne des anderen, mein Kapital, und dann geht es zu den Augen. Erst die Augen in dritter Position. Das fand ich spannend, weil ich dachte immer, ich gucke zuerst in die Augen. Mache ich gar nicht. Ich scanne da vorher ganz viele Dinge ab. Man hat das rausgefunden, weil es halt Geräte gibt, wo du nachvollziehen kannst, wo der Mensch hinguckt. Und da hat man einfach Studenten ganz viele neue Gesichter vorgelegt und die mussten das ganz kurz beurteilen. Und haben einfach nur geguckt, wo gehen die Augen hin. Also wir beurteilen den anderen, wir müssen den beurteilen, so ist einer vertrauensvollen Beziehung. Wir müssen den anderen beurteilen können und rausfinden, meint der es gut mit mir? Das ist absolut zum Überleben auf dieser Erde notwendig. Meint der andere es gut mit mir? Das müssen wir rausfinden. Und das geht nur über eine ehrliche Kommunikation. Da ist ehrliche Kommunikation notwendig. Und jetzt wird es ganz persönlich. Wem vertraust du heute Morgen? Vertraust du mir? Vertraust du der Person neben dir, dass die es gut mit dir meint? Könntest du vielleicht gar nicht. Vertraust du eigentlich denen, um den es hier geht? Vertraust du Jesus Christus? Vertraust du Gott wirklich? Kannst du denn überhaupt Gott vertrauen? Es geht ja hier um Kommunikation. Und vielleicht denkt ihr ja, es geht eigentlich nur um zwischenmenschliche Kommunikation. Miteinander reden. Wie redet man gut miteinander? Was sind die Regeln, dass man gut miteinander reden kann, dass man Vertrauen aufbauen kann und so weiter. Aber das hat alles volle Kanne mit meiner Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Zum Heiligen Geist, zum Vater im Himmel. Lass uns mal jetzt den Punkt gemeinsam anschauen. Jeder von euch kann heute Morgen da totale Klarheit drüber kriegen, wo er steht. Wir machen so, klar Schiff, wir machen eine klare Sache heute Morgen und gucken, wo wir stehen. Wir wissen ja jetzt, dass das entgegengebrachte Vertrauen meist mit Vertrauen erwidert wird. Bei 80% der Menschen ist es so. Und bei Gott ist es immer so. Wenn Gott merkt, dass du ihm vertraust, vertraut er auch dir. Und Gott schenkt dem Mensch Vertrauen, damit der Mensch auch ihm Vertrauen schenken kann. Der Mensch bekommt von Gott Vertrauen. Gott macht ihm Angebote, damit der Mensch darauf reagieren kann und auch ihm Vertrauen schenken kann. Könnt ihr Gott vertrauen? Vielleicht fällt euch so manches Leid in eurem Leben ein. Je älter wir sind, je älter ihr seid, je älter ich bin, umso mehr Dinge haben wir gesehen und erlebt, wo wir sagen, oh krass, das müssen wir schon mal einordnen. Ich habe am Freitagabend in meiner Rangergruppe die Jungs gefragt, die sind 13 vielleicht demnächst. Und habe ich gefragt, sag mal Jungs, habt ihr euch eigentlich schon mal die Frage gestellt, warum es so viel Leid in der Welt gibt, obwohl es diesen Gott gibt, der uns lieb hat? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum Gott das Leid zulässt? Antwort: Nö. Nö. Alter, von was redest du? Ist es nicht schön? Ist es nicht herrlich? Da gibt es noch keine Vertrauenskrise. Aber ich habe viele, viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die gesagt haben, ich kann nicht an Gott glauben, weil es so viel Leid in der Welt gibt. Ich kann nicht an Gott glauben, weil er dies und das Leid in meinem Leben zugelassen hat. Und um die Menschen, wenn du solche Fragen in deinem Herz hast, dann bist du heute Morgen genau richtig. Dann nehme ich dich jetzt mit und wir steigen in die Zeitmaschine und düsen ab ganz, ganz, ganz an den Anfang der Menschheit zu Adam und Eva. Ihr kennt die Geschichte, Adam und Eva. Wir gehen da gar nicht jetzt tief rein. Wir wissen aber, Adam und Eva lebten in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Gott kam in den Garten Eden, hat mit ihnen gesprochen, hat Jobs verteilt. Alles war cool, die waren versorgt, die hatten... Denn es sind wirklich die Trauben in den Mund gewachsen. Es war eigentlich alles bestens. Sie haben gemerkt, sie sind geliebt, sie sind versorgt, alles ist gut. Sie haben Gott vertraut, wie Kinder Eltern vertrauen. Es war eine harmonische Beziehung. Und was auch cool war, die Menschen haben sich gegenseitig vertraut. Die haben nicht mal gemerkt, dass sie gar nichts anhatten. Ne? Haben sie nicht. Warum? Stell euch mal vor, hier rennt ein Kind rum, 4 Jahre alt. Wenn das nackig wäre, das hätte gar kein Problem damit, dass es nackig ist. Jetzt macht das gleiche mal, 40 Jahre später, hier rennt jemand rum, der 44 Jahre alt ist. Der hätte sehr wohl ein Problem, dass er nackig ist. Warum? Weil er die Erkenntnis hat. Er hat die Erkenntnis und das Kind hat es noch nicht. Die Erkenntnis hat er. Und das ist der Unterschied. Die Menschen waren nackt, schämt sich weder vor Gott noch voreinander, hatten eine super Beziehung zu Gott eigentlich. Nacktheit ist ja so ein Zeichen von Bedürftigkeit, von Transparenz. Du kennst meine Schwächen, du kennst alles von mir, du kennst ja wirklich alles von mir. Meine Frau kennt alle meine Schwächen, die könnt ihr euch Geschichten erzählen. Aber ich vertraue ihr, dass es nicht tut. Nichts ist verborgen in so einer vertrauensvollen Beziehung. Und so ist auch im Paradies und das ist zunächst gar kein Problem. Und dann passiert da was. Dann passiert da was völlig Bescheuertes. Der Mensch tut was Verbotenes. Und weil er das Verbotene tut, wird ein 44-Jähriger hier nicht mehr rumlaufen nackt. Fast alle würden es nicht mehr tun. Der Mensch glaubt an die Lüge einer Schlange und er glaubt dieser Schlange mehr wie Gott. Gott sagt, es nicht vom Baum der Erkenntnis. Und die Schlange sagt, ja, das hat Gott so nicht gemeint. Ja, entspann dich mal. Entspann dich, krieg mehr Weite. Entspann dich. Ja? Und er glaubt, der Mensch glaubt der Lüge der Schlange und isst vom Baum der Erkenntnis. Und zack, merkt er, dass er nackt ist. Wir haben über Eva und Adam alle vom Baum der Erkenntnis gegessen. Wir wissen es alle und dadurch sind wir alle mitschuldig geworden. Und vielleicht fragst du dich jetzt, also ich gehe davon aus, dass du dich das fragst, weil ich habe mich auch mal gefragt. Ja krass, wenn dieser Baum so gefährlich ist, wieso stellt ihn Gott in den Garten Eden? Ich stelle doch auch keinen Kaktus in die Mitte vom Kinderzimmer. Guckt, dass er nicht hinkommt, könnt ihr euch pieksen. Wisst ihr, was ich meine? Warum macht es Gott eine Frage, die mich jahrelang beschäftigt hat? Warum stellt Gott diesen bescheuerten Baum da rein? Und es hat lang gebraucht, bis ich da endlich angekommen bin. So schwierig ist es gar nicht. Ihr wisst es ja schon lang, aber ich habe echt Jahre gebraucht. Ihr wisst schon lang. Also, es hat Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, Gott will keine willenlose Puppen. Gott will keine Marionetten. Gott will keine Menschen, die ihn nur anbeten und ihm nur nachfolgen, weil sie eigentlich ein bisschen Schiss vor ihm haben. Oder wie so ein Huhn, der weiß, ich muss zum Herrchen lieb sein, weil sonst kriege ich nichts mehr zum Essen. So jemand will Gott nicht. Will Gott nicht. Nee. Gott will das nicht haben. Gott will ein Gegenüber, der volle Würde hat. Wie er, volle Würde. Und der sich mit vollem Verstand und vollem Bewusstsein für ihn entscheidet und sagt, ja, ich will dir nachfolgen. Und darum ist bei uns in der Täufergemeinde diese Erwachsenentaufe so wichtig, weil wir, wenn wir als Kind hier nackig rumrennen würden, können wir keine Entscheidung treffen, ob wir uns taufen lassen oder nicht. Wir werden einfach getauft. Die Taufe ist aber nichts anderes wie ein Zeichen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass wir zu Gott gehören und uns zu ihm committen und ihm nachfolgen und unser Leben ihm geben. Das ist ein Zeichen der Taufe. Wir waschen das alte Leben ab, wir tauchen wieder aus dem Wasser und haben ein neues Leben, wir sind ein neuer Mensch. Und das können wir nur tun, wenn wir mit vollem Brain uns entscheiden, das zu tun. Gott will so Menschen, die sich mit vollem Bewusstsein, mit ganzem Herzen für ihn entscheiden. Und das ist der Grund, warum dieser Baum im Paradies notwendig war. Der Mensch muss sich immer zwischen zwei Dingen entscheiden. Immer zwischen Gott und was anderem entscheiden. Wenn ihr in einer Versuchung seid, ihr Männer am Monitor nachts, ihr Frauen in der Boutique vom Pelz, der 4.493 Euro kostet und ihr würdet den so gern haben. Ihr entscheidet euch immer zwischen Gottes Willen und eurem eigenen Willen. Zwischen dem, was Gott für euch will und das, was ihr denkt, was das gut ist für euch. Und so war es damals bei der Eva auch. Und beim Adam. Und Gott musste diesen Baum installieren, sonst hätte er nie rausfinden können, ob der Mensch wirklich sich für ihn entscheidet. Und Gott will ja diesen Mensch als ein Abbild Gottes ihm gegenüber haben. Er will das. Versteht mal, wie Gott euch lieb hat. Wie Gott euch genial gemacht hat. Und er will euch groß und erhaben stehen sehen über den Versuchungen. Weil der Satan ist euch untertan. Ihr habt ihn im Griff mit dem Heiligen Geist in uns. Gott hat uns ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um in der Welt zu bestehen. Aber wir müssen uns für ihn entscheiden. Und der Satan flüstert euch ständig das Gegenteil ein. Und das ist so wichtig. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr heute versteht, heute Morgen, Gott hat das Vertrauen nicht aufs Spiel gesetzt. Es war der Mensch, der Schlange mehr geglaubt hat. Und jeder von euch, auch ich, wir haben Schlangen in unserem Leben, die uns das Gegenteil einflüstern und die sagen, so meint es Gott nicht. Nee, so wie das jetzt in der Bibel steht, muss so nicht sehen. Das kann man auch ein bisschen anders sehen. Versteht ihr? Der Flüsterer ist immer da und da müssen wir dagegen aufstehen. Sie aßen vom Baum der Erkenntnis und wurden schuldig. Und der Mensch misstraute Gott. Die Eva hat in der Sekunde Gott misstraut. Weil diese Schlange da war, die gesagt hat, kannst du anders sehen. So eng meint es Gott nicht. Was wird Gott gesagt haben, das? Und der Mensch misstraut auch heute noch Gott. Viele misstrauen Gott. Bis zu dem Moment, wo sie wirklich Jesus Christus kennenlernen. Und wenn sie begreifen, wie Gott ist durch Jesus Christus, weil Jesus sagt, an mir erkennt ihr, wie Gott ist. Das sagt Jesus. Dann können sie ihr Herz öffnen. Aber davor will er eigentlich mehr sein, als er wirklich ist. Er will selber entscheiden können. Er will nicht bedürftig sein. Er will nicht arm sein. Ach, er will nicht betteln. Bin nirgendwo. Er will selber wer sein. Er will keine bedürftige Seele haben und keinen bedürftigen Körper. Und manche meinen, dass Gott sie klein halten will. Und dieses Misstrauen führt zur Rebellion gegen Gott in irgendeiner Form. Es kann eine ganz christliche Rebellion sein. Von außen betrachtet. Und Folge ist immer Angst. Angst und Schrecken und Verstecken. Da kommt wohl auch das Wort Heidenangst her. Angst der Menschen, die Gott nicht haben. Und es geht das Vertrauen verloren. Und es geht das Vertrauen zwischen Mensch und Gott verloren, wenn wir ihm misstrauen. Und noch was, das haben die Menschen nicht gecheckt damals. Das hat Adam und Eva nicht absehen können, was passiert, bin ich überzeugt. Es geht nicht nur das Vertrauen zu Gott verloren, sondern es geht auch das Vertrauen zwischen den Menschen verloren. Weil die gemeinsame Mitte weg ist. Gott war eure gemeinsame Mitte. Und mit der gemeinsamen Mitte ging Vertrauen verloren und somit auch Kommunikation. Und so entsteht die Menschheit. Ihr wisst alle, was da passiert ist, wie auf einmal die Missverständnisse da waren, was da draus wurde. Je weiter in der Bibel nach hinten blättert, umso mehr merkt ihr, wie das die Menschen verlottern und krasser werden zueinander. Und damals sollte ein Projekt die Beziehung untereinander wieder kitten. Die Menschen sagten, okay, uns fehlt echt was, jetzt brauchen wir ein neues Projekt. Wir brauchen irgendeine Gemeinsamkeit, irgendein gemeinsames Hobby, irgendein gemeinsames Thema, irgendwas, was wir gemeinsam, ja, wir brauchen Gemeinsamkeiten. Hört ihr ja in jeder Eheberatung, ihr braucht Gemeinsamkeiten in der Ehe, gemeinsame Projekte. Stimmt auch, durchaus, aber wir können da was nicht ersetzen. Der Mensch lebt ja außerhalb des Paradieses. Und er merkt mit Schrecken auf einmal, dass sich auch die Beziehung der Menschen untereinander verändert hat. Ja. Das sieht man auch so, dass auf einmal der eine dem anderen in den Kopf einschlägt. So was gibt es auf einmal außerhalb vom Paradies. Weil Gott in der Mitte fehlt. Und die Menschen wollen jetzt diese Lehre, die Gott hinterlassen hat, als er ging, aus dieser Beziehung rausging, auffüllen mit diesem Projekt, das ich gerade angekündigt habe. Und das Projekt ist der Turmbau zu Babel. Sammeln sich alle, bauen diesen Turm und sagen, wir wollen jetzt einen Riesenturm bauen. Und ihr wisst alle, was daraus entstanden ist. Genau das Gegenteil. Die haben sich gar nicht mehr verstanden danach. Jeder hat in einer anderen Sprache gesprochen. Das war ein absolutes Sprachwirrwarr. Und das gucken wir uns mal an. Im Paradies war Gott das verbindende Element zwischen den Menschen. Sie haben Gott vertraut, sie haben sich untereinander vertraut. Dann kam der Sündenfall, Gott war weg, es entstand eine Leere. Vertrauen war nicht mehr da, Kommunikation brach zusammen. Der Mensch hat sich gegenseitig Dinge untergeschoben, Kain und Abel, krasses Missverständnis, krasses Misstrauen. Der eine Bruder erschlägt den anderen, weil Gott in der Mitte fehlt. Und diese Leere wollen die Menschen jetzt füllen mit diesem gemeinsamen Projekt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt. Kann man hier irgendein Licht dunkler machen, geht sowas? Also in der Mitte steht Babel. Ganz blass soll es sein. Babel. Der Turmbau zu Babel. Und es funktioniert nicht. Die verstehen sich gar nicht mehr. Und diese Kommunikation wird immer schwieriger. Denn nur Vertrauen ermöglicht eine gute Kommunikation. Nur Vertrauen. Und heute haben wir ja zum Glück die Psychologen, die Psychotherapie. Die versucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Betreibt Studien, betreibt Forschung, versucht herauszufinden, wie der Mensch funktioniert, was für Bedürfnisse der Mensch hat, wie man damit umgeht. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Wie wächst Vertrauen in einer Beziehung? Das sind jetzt Punkte, die ihr jetzt seht, die habe ich aus Schriftstücken von Psychotherapeuten, Psychologen. Einfach nochmal so als Selektion. Und bei ganz vielen denkt ihr, das kommt ja krass gerade aus der Bibel raus. Das sind eigentlich auch das, die Empfehlungen, die uns die Bibel gibt. Guckt es euch mal an. Kommuniziere. Vertrauen braucht Kommunikation. Ganz, ganz wichtig. Wer nicht, wenn wir hier untereinander nicht miteinander reden, denke ich, oder denkt ihr vielleicht von mir, wenn der so komisch ist, wie er aussieht, der hat dann gute Nacht. Aber wenn wir ins Gespräch kommen, denkt er vielleicht, ja, hat auch seine positive Seiten. Ja, also so kommen wir uns näher. Kommunikation ist in einer Beziehung wichtig. Und nur, wir müssen den anderen einschätzen können, ob er es gut mit uns meint. Dann wächst Vertrauen in einer Beziehung. Die wächst auch, wenn wir einander ein authentisches Leben vorleben. Wir müssen einfach authentisch sein. Wir müssen vertrauenswürdig leben. Nicht das eine sagen und dann was ganz anderes tun. Das tut keiner Beziehung gut, gar nicht. Und Wertschätzung bedeutet auch, dass ich ein Interesse an der anderen Person habe. Die merkt, oh, ich interessiere mich ja für die. Und das ist total wichtig. Und das ist oft mein Problem, weil ich mir einen Namen so schlecht merken kann. Und dann laufe ich vielleicht zu, oh, das ist ja der. Ah, oh, schön, dass er da ist. Wie heißt er? Versteht er? Und mir fällt der Name nicht ein. Ach, was für ein Zeichen von Geringschätzung. Und es ist eigentlich gar nicht so. Ich finde ihn eigentlich super und mir fällt der Name nicht ein. Es gibt sowas. Meine Frau heißt Dorothee, das weiß ich zum Glück bis zum heutigen Tag. Zeige echte Wertschätzungen gegenüber. Zeig es, tu es, mach es. Wie geht es dir? Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich mir überlegt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal Gott gefragt, wie es ihm eigentlich geht? Zu so einer Sache jetzt, die mich gerade bewegt. Das ist wichtig. Oder frag mal den anderen, was kann ich heute Morgen zu deinem Wohlbefinden beitragen? Vielleicht könnt ihr es weniger schwallig sagen. Was kann ich dir Gutes tun? Versteht ihr? Welche Interessen können wir miteinander teilen? Das fand ich gut. Und was stärkt unsere Freundschaft? Fand ich auch gut. Was stärkt meine Freundschaft zu meiner Frau? Oder zu euch? Oder zu Gott? Was stärkt meine Freundschaft zu Gott? Und das Dritte, ich habe es gerade schon ein bisschen vorne weggenommen, tu, was du sagst, das authentisch leben. Und das Vierte, gebe eigene Fehler zu. Die Schuld, leg sie auf den Tisch. Alles, was schief ging, leg es auf den Tisch. Gebe eigene Fehler zu, das, was schief lief. Total wichtig, damit man sich gegenseitig vertrauen kann. Übrigens auch enorm wichtig in einer Chef-Mitarbeiter-Beziehung. Wenn die Mitarbeiter merken, der Chef gibt ja auch Fehler zu, dann können die selber über die Fehler ganz offen reden. Und auf einmal wird man kreativ und es geht was vorwärts. Und dann Punkt 5, lass dir einen anderen Zeit. Vertrauen ist ein reifer Prozess. Und bis Vertrauen wirklich, eine vertrauensvolle Beziehung, belastbar ist, das dauert ein bisschen, das kriegen wir nicht über Nacht. Das dauert ein bisschen. Also wir müssen uns wirklich auch Zeit lassen, so Vertrauen aufzubauen. Und das alles fand ich enorm wichtig. Und trotzdem dachte ich, all das bezieht sich auf uns. Auf mich, auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich zu tun und zu lassen habe. Es beschränkt mich auf meine eigenen Möglichkeiten und Optionen. Aber meine eigenen Möglichkeiten sind extrem limitiert. Meine, Joachim Meyer. Ich habe Limits, was Kommunikation angeht. Die ganze Reihe, ich habe Limits. Das heißt, diese Verhaltensregeln, die so wichtig sind, jede einzelne ist wichtig, ich lege sie euch ans Herz. Die haben Limitationen, weil sie nicht diesen unlimitierten Gott ersetzen in unserer Mitte. Und dieser unlimitierte Gott in unserer Mitte, der kann eine Kraft entfalten in unserer Beziehung und in uns selber. Da möchte ich nachher gleich nochmal drauf eingehen. Das ist genial. Aber zurück in unsere Zeitmaschine. Alle wieder reinspringen in die Maschine, jetzt geht's weiter. Wie geht es denn weiter in der Menschheit? Wir haben Babel jetzt verlassen. Und wir gehen weiter und gehen zu Abraham. Gott hat eine Beziehung zu diesem Abraham. Er wählt diesen Abraham aus und sagt, zu dir will ich Beziehung haben. Und die beiden entwickeln eine Beziehung. Abraham vertraut Gott. Und dieses Vertrauen zu Gott wird auf eine ganz krasse Probe gestellt. Abraham wird wirklich, wirklich, wirklich auf eine Probe gestellt. Und trotzdem, er besteht diese Probe. Er vertraut weiterhin Gott. Und Gott belohnt dieses Vertrauen, indem er ein Riesenvolk aus diesem Abraham macht, wie er es ihm versprochen hat. Und dieses Volk geht dann weiter. Irgendwann nach dem Auszug aus Ägypten steht dieses Volk am Berg Sinai, am Berg Horeb. Und sie haben Angst vor diesem Gott, den sie da oben spüren und sehen und donnern hören. Und sie sagen zu Mose, sind wir da bei der Kommunikation? Sie sagen zu Mose, wir wollen mit diesem Gott nicht sprechen. Bitte sprich du mit uns zu diesem Gott. Sie misstrauen Gott, merkt ihr das? Wir haben nämlich Angst, dass wir sterben, wenn wir mit Gott sprechen. Und Gott akzeptiert das und fortan gibt es jetzt Mittelsmänner, Mose, später die Propheten. Und Gott warnt sein Volk, Gott umarmt sein Volk, Gott liebt sein Volk, er lobt es, er zieht es an sein Herz, er korrigiert es. Gott ist so bemüht um sein Volk. Und einer, der das voll erkennt, Einer ist der König David. Und der sagt, seine Erkenntnis ist einfach, Leute, vertraut voll und ganz dem Herrn. Der meint so gut mit uns. David hat es begriffen, wie gut es Gott mit uns meint. David hat begriffen, warum dieser Baum im Garten Eden stand. Und dass eigentlich der Mensch derjenige war, der diese Freiheit, die Gott ihm geschenkt hat, ausgenutzt hat, um größer zu sein wie Gott oder gleich zu sein wie Gott. Und von der Frucht, von diesem Baum der Erkenntnis gegessen hat. Und David sagt uns, Leute, vertraut wieder voll dem Herrn, vertraut ihm. Gott gibt alles, Gott gibt alles. Alles, was er hat, alles gibt er, um das Vertrauen wiederherzustellen. Und irgendwann ist er an einem Punkt, da sagt er, okay, gut, ich habe ihnen Gebote gegeben, ich habe sie begleitet seit Jahrhunderten, ich tue alles für sie, ich spreche mit Propheten zu ihnen, wie sie es gewünscht haben. Sie wollten ja immer den direkten Kontakt. Ich tue alles. Und trotzdem, die Vertrauensbeziehung ist nicht da. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Ich komme selbst auf die Erde. Die müssen begreifen, wie ich bin. Und Gott kommt in Menschengestalt, in Form von seinem Sohn Jesus Christus auf die Erde. Und die Menschen erkennen Jesus Christus, wie Gott wirklich ist. Gott macht den ersten Schritt auf uns zu. Er sucht die Beziehung. Also er bringt uns Vertrauen entgegen, damit wir ihm vertrauen können. Was für eine Liebe. Was muss Gott denn eigentlich noch tun, damit du ihm vertraust? Damit du ihm dein ganzes Leben, nicht nur den Sonntagmorgen anvertraust, sondern dein ganzes Leben, die Zielsetzungen für 2018, alles, deine Beziehungen, deine zwischenmenschlichen, was muss Gott tun, damit du dich ihm ganz anvertraust, damit du dein Leben wirklich ihm gibst. Und irgendwann kommt Pfingsten. Der Geist, Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder auferstanden, Jesus ist aufgefahren im Himmel. Die Jünger bekommen jetzt den Geist Gottes, er wird ausgegossen und auf einmal passiert was. Das, was da passiert hat, hat Thomas als Gegenstück zum Turmbau von Babel benannt. Pfingsten ist das Gegenteil von dem Turmbau zum Babel, von der Sprachführung, weil jetzt auf einmal sprechen die Menschen in der gleichen Sprache. Sie haben alle den gleichen Geist. Sie können sich wieder einander verstehen. Und in dieser Geistausgießung war das ganz krass. Da waren ja Menschen aus der ganzen Welt außenrum gestanden. Die kamen, sind alle zusammengelaufen, weil das so ein Riesentumult war. Und auf einmal verstehen die in ihrer Muttersprache diese Jünger Jesu reden. Diese Gemeinde. Der Geist Gottes hat es in den Menschen gewirkt, dass die sich wieder verstehen. Der Geist Gottes ist an Kommunikation und an Vertrauen interessiert. Und er macht es möglich. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr das heute Morgen versteht. Der Geist Gottes macht Vertrauen und Kommunikation möglich. Und die direkte Kommunikation mit Gott ist jetzt möglich. Wir brauchen keinen Mose mehr, wir brauchen keine Propheten mehr, wir brauchen keine Priester mehr, die für uns zu Gott gehen. Brauchen wir nicht. Durch den Heiligen Geist in uns haben wir direkte Kommunikation mit Gott. Die Menschen verstehen einander wieder und die Menschen verstehen Gott. Und wenn Christen zusammenkommen, hier im Gottesdienst, wenn Christen zusammenkommen in einer Partnerschaft, in einer Ehe, wenn Christen zusammenkommen in einem Hauskreis, in einer Hauskirche oder auf der Straße, wenn sie sich treffen, dann können sie sich einschätzen. Die wissen nämlich, wie der andere tickt. Die wissen nämlich, was seine Basis ist, auf die er draufsteht und was ihm wichtig ist. Der Christ als Gegenüber. Und das ist so ein Schatz. Sie haben Jesus Christus als gemeinsame Mitte wieder zurück. Gott, der Vater in Form von Jesus Christus und dem Heiligen Geist, ist in unserer gemeinsamen Mitte. Er ist das Zentrum unseres Lebens. Er ist das Zentrum in unserem Herz, Jesus Christus. Und dann, wenn das der Fall ist, können sich die Menschen außenrum wieder gegenseitig vertrauen, weil sie Jesus haben. Und Jesus hat direkten Einfluss auf jeden Mensch. Durch den Geist Gottes redet er zu den Menschen. Durch den Geist Gottes formt er die Menschen. Sie haben diese gemeinsame Mitte. Und wenn diese gemeinsame Mitte verletzt wird, in der Ehe oder in der Gemeinde, wenn wir den Eindruck haben, oh, haben wir jetzt noch unsere gemeinsame Mitte, dann wird es kritisch. Dann reagieren wir ganz empfindlich. Wenn wir den Eindruck haben, oh, haben wir noch die gleichen Ziele? Und darum ist es so wichtig, sobald wir da Zweifel haben und wir noch die gleichen Ziele haben, dass jeder seine Beziehung zur Mitte, zum Heiligen Geist, zu Jesus Christus überprüft. Das muss jeder machen. Nicht hier, Mensch A darf nicht mit Mensch B darüber streiten, wer jetzt richtig hat in der Bibelauslegung. Nee, das funktioniert nicht. Aber beide müssen zu Jesus und die Verbindung wieder etablieren, reinigen, dass da wieder die Kommunikation stattfindet. Und dann kann hier Frieden sein. Und das kann die Ehe sein, das kann die Gemeinde sein, die Hauskirche, egal was. Der Heilige Geist ist die Quelle der Kommunikation in unserer Gemeinschaft. Und der Heilige Geist ist eine Segensquelle. Hier geht es nicht nur um Kommunikation. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, Leute, da kommt noch viel mehr dazu. Viele von uns erwarten, solange sie den Heiligen Geist nicht in sich haben, von dem Ehepartner die Erfüllung. Wenn ich den heirate, das ist einfach nur super. Wir werden so toll miteinander haben. Oder wenn ich in diese Gemeinde gehe, eine super Gemeinde, da wird, ach, das wird super. Ich verlasse jetzt die alte Gemeinde, ich gehe jetzt auf die Liebe. Und dann seid auf der Liebe, auf einmal merkt ihr, das sind ja auch nur Menschen. Das ist ja auch nicht alles perfekt. Ja? Und in dem Moment wollen wir dann wieder uns zu Jesus Christus ausrichten und sagen, hey, die Gemeinde kann mir gar nicht das geben, was ich wirklich brauche. Jesus Christus gibt mir das, was ich brauche. Und die Gemeinde hilft mir, dahin zu kommen, wieder einzudocken. Die Gemeinde hilft mir, diese Beziehung zu etablieren. Das ist die wichtige. Mensch, Jesus. Und dann funktioniert es. Und dann werden Ehen glücklich. Wenn die Erfüllung in einer Ehe, in der Beziehung zum Heiligen Geist, zu Jesus ist und man nicht so arg viel vom anderen immer erwartet, dann wird es richtig gut. Dann bricht richtiger Segen aus. Und ich möchte euch nur diesen Philipper 4, Vers 19 vorstellen. Ein Satz, den Paulus sagt im Brief an die Philipper. Er sagt, Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Durch Jesus Christus haben wir Teilhabe an der Fülle von Gott. Und Gottes Fülle ist ja unendlich. Und durch die Beziehung zu Jesus Christus nehmen wir Anteil an dieser Fülle. In Jesus Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig geworden. Und ihr seid, wie ihr hier sitzt, zur Fülle gebracht in ihm. In ihm. Das ist diese Beziehung hier. In ihm. Wenn diese Beziehung stimmt, haben diese Menschen außenrum Fülle. Denen geht's gut. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass eure Beziehung untereinander harmonisch verlaufen, sondern da meine ich auch ganz andere Dinge. Da meine ich auch eure Bedürfnisse, auch eure materiellen Bedürfnisse. Wenn ihr in irgendeine Not habt, in irgendeiner Form oder seelische Nöte habt, er ist da und er ist unsere Fülle. Das ist so genial. Und wenn ihr den Satz jetzt mitnehmt, vielleicht daheim noch nachguckt, vielleicht aufschreibt, vielleicht euch an die Gefriertruhe oder den Kühlschrank hängt und ihr das lest jeden Morgen, dann wird bei euch sofort eine Stimme aufpoppen. Und die Stimme sagt euch, stimmt nicht. Glaube ich nicht, weil ich war gestern zu dem und dem und dem so unfreundlich. Ich glaube, das funktioniert alles nicht mehr. Und das ist der Teufel. Betreibt Gedankenhygiene. Wenn Gott uns das zusagt, dass durch Jesus Christus eine Partizipation an seiner Fülle möglich ist, dann ist das einfach wahr. Und dann müssen wir Gedankenhygiene betreiben und sagen, Moment, Gottes Wort sagt, dass Gott mir alles geben wird, was ich brauche. Dann ist es auch so. Das ist die Wahrheit. Sprecht die Wahrheit für euch immer wieder aus, denn der Ankläger wird keine Sekunde verstreichen lassen und euch angreifen. Absolut. Das ist die Basis, die wir haben, diese Mitte. Jesus in der Mitte macht das alles möglich. Jesus in der Mitte, wenn wir Jesus in der Mitte haben, dann haben wir seine Fülle und Versorgung, dann haben wir eine Anleitung zum Leben miteinander. Wir kriegen das nicht nur die Psychologen, sondern das steht auch schon in der Bibel, was übrigens oft sehr deckungsgleich ist, nicht immer, aber manchmal. Er verändert unsere Persönlichkeit und das ist genial. Und ich habe es euch, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ich habe das Problem, dass wenn ich müde bin, was weiß ich, Donnerstagabend, der Tag war stressig, es ging wieder drunter und drüber und ich bin so richtig, jetzt ist endlich Abend und jetzt Abendessen schön. Da habe ich nur ein Problem, den anderen geht es auch so, auch meine Kinder sind müde. Und dann fangen die vielleicht auch mal an zu streiten und sich zu balgen und zu klopfen, wenn es mal dumm läuft. Und was mache ich dann? Ich merke, eigentlich will ich jetzt die Füße hochlegen, einen offenen Kamin sitzen, einen Rotwein trinken, eine Zeitung lesen und den Tag gut sein lassen. Da habe ich die Kraft nur dazu. Aber was ist die Realität? Und meine Nerven sind blank. Und was mache ich? Ich stehe hin und sage, so, ihr habt noch 2 Minuten, dass ihr alle in eurem Bett seid. 3, 2, 1. Es funktioniert. Was für eine blöde Beziehung ich in der Sekunde zu meinen Kindern habe. Ist doch völlig bescheuert. Und dann sind die Kinder im Bett und was passiert mit mir? Mir tut es so leid. Mir tut es so leid und ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich hasse dieses Verhalten. Ich hasse es und ich will es nicht mehr haben. Jesus, verändere meine Persönlichkeit. Schenk mir dann die Kraft und die Langmut und die Sanftmut und die Geduld und alles, was ich brauche, damit ich zu meinen Kindern ganz normal sagen kann, Kinder, ich bin so müde, könnt ihr bitte mit Streiten aufhören. Und wisst ihr was? Wenn ich das so zu denen mache, dann tun sie es auch. Wenn ich die Kraft habe, funktioniert es. Die mögen mich ja auch und wollen eigentlich gucken, dass mir es gut geht. Aber was für eine Beziehung habe ich, wenn ich die anschnauze? Und da merke ich, seit ich so von ganzem Herzen mit Gott darüber spreche, verändert sich was. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei erwischt, dass ich die Kinder ein Wow neben mir hatten und ich war sowas von gechillt. Ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Aber es ist ein Wachstumsprozess, ich bin noch nicht durch. Es ist noch, erst gestern war wieder so eine Situation, ich will sie euch nicht beschreiben. Schnell weiter. Wir sind gleich fertig. Der Heilige Geist in uns macht diese Persönlichkeitsveränderung möglich, die ich an mir erfahre. Der Heilige Geist verändert mich. Und das ist der Riesensegen in der Ehe, in der Gemeinschaft, in der Beziehung, hier auf der Lindenwiese. Der Heilige Geist verändert unsere Persönlichkeit. Er verändert unsere Einstellung zu uns und zum Gegenüber. Der Heilige Geist macht das möglich. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Beziehung zu Gott haben. Dass wir diese Beziehung zu Jesus Christus haben, in unserer Mitte. Das ist so, so wichtig. Und diese mystische, reale Kraft des Heiligen Geistes kann jeder von euch erfahren, wenn er in einer hingegebenen, vertrauensvollen Beziehung mit Gott lebt. Wenn ihr eine intime Beziehung zum Heiligen Geist habt, dann könnt ihr die Kraft haben. Und aus diesen Gründen können Menschen mit Jesus in der Mitte eine viel bessere Beziehung haben, wie jeder Mensch auf der Welt, wie jeder Mensch auf der ganzen Welt, der Jesus nicht kennt. Weil wir diese übernatürliche Kraft in der Mitte haben. Und dann kann die Beziehung zwischen uns funktionieren, weil dann ist Kommunikation möglich und eine Vertrauensbasis. Und die ist wichtig. Wie bekommen wir jetzt Gott wieder in unsere Mitte? Fragst du dich das vielleicht? Vielleicht hast du den Eindruck, dass es eine Riesendistanz ist. Geht ganz schnell. Wend dich ihm zu. Er wartet ja eh auf dich. Wend dich ihm einfach zu. Bring die Schuld auf den Tisch. Sag einfach, wie es war. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich sagen, Jesus, es war alles wichtiger wie du. Ich habe dich echt total vernachlässigt und ich brauche dich dringend. Komm in mein Leben. Komm vielleicht das erste Mal überhaupt in mein Leben oder komm jetzt wieder neu in mein Leben. Ich gebe dir das, mein Leben neu. Schütte ihm ganz ehrlich dein Herz aus, was dich bewegt. Sag ihm das, was dich bewegt. Ganz ehrlich, alle Probleme, Herausforderungen, alles. Zack, muss auf den Tisch. Und dann öffne dein Herz für das, was Gott bewegt. Finde heraus, was Gott gerade eben wichtig ist. In der Lage, wo du bist in deinem Leben. Was Gott darin wichtig ist. Kommen sensationelle Dinge raus. Dir werden wie Schuppen von den Augen wird dir das fallen, wenn du erkennst, wie der Heilige Geist deine Situation sieht. Und dann find heraus, womit du Gott jetzt im Moment eine Freude machen kannst. Frage ihn doch. Vielleicht ist es Lobpreis, vielleicht ist es Dank. Vielleicht sagt er, hey, ich würde mich so freuen, wenn du jetzt rübergehst bei deinem Nachbar klingelst und sagt, das und das und das. Was dir der Heilige Geist sagt. Deine Beziehung zu Gott wird dadurch radikal verändert, wenn du das mal anpackst. Und du wirst in kurzer Zeit merken, dass sich dein Vertrauen zu Gott enorm verbessert. Du kannst heute Gott total vertrauen, wenn du dich um ihn kümmerst, wenn du die Beziehung intakt hältst und wenn du ihn fragst, was ihm eigentlich wichtig ist. Wenn du ganz ehrlich mit ihm kommunizierst, aber wirklich wissen willst, was ihm wichtig ist, dann wirst du so ein Vertrauen entwickeln zu Gott. Und das Vertrauen ist so wertvoll, das ist so ein Schatz in unserem Leben. Und genauso können wir auch zu unserem Ehepartner sein oder zu anderen Menschen in der Gemeinde. Frag doch mal deinen Nachbarn nachher, wie geht's dir und was kann ich tun, damit es dir richtig gut geht, zum Beispiel. Keine Angst, die Menschen sind ja nicht so taktlos, dass sie dich gleich, wumm, du musst mir jetzt der Gartenumgabe helfen oder so. Alles wird gut. Vertrauen in Gott wird belohnt. Das ist mir wichtig, dass ihr es heute Morgen versteht. Vertrauen in Gott wird belohnt. Wenn ihr Glauben habt, sagt Jesus Christus selbst, wenn ihr Glauben habt, wenn ihr Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Warum? Wenn ihr Vertrauen habt, ist ja die Kommunikation in Ordnung. Und dann wisst ihr nämlich auch ganz genau, was Gott wichtig ist. Und dann werdet ihr genau das bitten, was Sinn macht, was wirklich gut und in Gottes Willen ist. Wenn Gott weiß, dass du es gut mit ihm meinst und den Dingen, die ihm wichtig sind, und du weißt, dass es Gott gut mit dir meint, dann kannst du ganz gewiss sein, dass es gut wird. Und dann in der Sekunde ist Vertrauen wieder möglich und eine vertrauensvolle Beziehung. Und wenn Jesus das Herz zweier Menschen besitzt, dann entsteht da ein Segenstrom. Dann fließt in das Herz dieser Menschen dieses frische Wasser der Jahreslosung, diese erfrischende Quelle, die uns immer wieder mit allem versorgt, was wir brauchen für unsere Gemeinschaft, ob sie groß oder klein ist. Und meine Einladung heute Morgen an dich ist, mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Und Jesus Christus streckt heute Morgen seine Hand aus zu dir und sagt, komm, vertrau mir ganz neu und nimm diese Einladung an. Vertrau mir ganz neu. Er will Beziehung zu dir und ich lade dich ein, dass du mit Gott drüber sprichst, über diese Beziehung. Jesus Christus will Beziehung mit dir. Er will in deine Mitte. Und wenn er in der Mitte ist, dann entsteht eine selbstlose Liebe der Menschen untereinander. Dann entsteht Barmherzigkeit. Dann entsteht Vertrauen. In allen Beziehungen. Und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam vor Gott kommen und ihn darum bitten, dass er das wirkt und dass wir uns ganz neu aufmachen. Jesus, ich bitte dich jetzt stellvertretend für jeden hier in der Gemeinde. Wir kommen jetzt als Gemeinschaft zu dir, als Gemeinschaft mit Beziehungen untereinander, als Menschen, die Beziehungen zueinander haben. Und wir bitten dich, Herr, dass du ganz neu in unser Leben kommst und dass du uns ganz neu, ganz tief im Herz klar machst, wie gut du es mit uns meinst und wie wertvoll du in unserem Leben bist, was für eine Fülle in unser Leben kommt, wenn du in unser Leben kommst. Und ich bitte dich, dass du uns ausstattest und dass du uns veränderst und dass du uns zu deiner Freude umgestaltest, dass wir werden wie Jesus, damit Vertrauen in unsere Mitte möglich ist, damit das Vertrauen in unsere Mitte wächst und damit vertrauensvolle Kommunikation sich entfalten kann. Herr, du kennst unsere Stärken und kennst unsere Schwächen und wir bringen dir heute Morgen alles. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Wort hältst. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und die Menschen berührst. Danke, Heiliger Geist, dass du so gut mit uns meinst. Wir loben dich.